Schönes Lied, gute Tochter, die hat ein gutes Lied ausgesucht. Gut und passend zu der heutigen Bibelstunde. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, zu der heutigen Bibelstunde zum Galaterbrief. Freue mich, dass ihr trotz des Alternativprogramms euch auf den Weg gemacht habt und hergekommen seid. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen und bin euch dankbar dafür, dass ich mit euch heute Abend das Wort Gottes lesen, betrachten und studieren darf. Wir dürfen heute das Studium fortsetzen im Galaterbrief. Wir haben einen neuen Abschnitt in der letzten Bibelstunde begonnen, im Galaterbrief Kapitel 5, die ersten 12 Verse. Und ich würde gerne sie zu Beginn mit euch lesen, noch einmal sie in Erinnerung rufen. Solange ihr aufschlagt, nutze ich die Gelegenheit und grüße alle Zuschauer, die im Stream heute dabei sind. Schön auch, dass ihr euch eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Galaterbrief Kapitel 5, die 12 Verse, die wir studieren, und ich lese noch mal am Stück vor. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit eine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Übertretung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er es auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich dann verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können Sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Lass uns gemeinsam beten, stehen noch einmal dazu auf, und wer ein Gebet auf dem Herzen hat, darf es laut beten. Amen. Jesus Christus, auch ich lobe und preise dich und danke dir für die Gelegenheit, heute dein Wort auszulegen, mit den Geschwistern es zu lesen und auf dieses Evangelium Acht zu geben. Mein Gebet ist auch für heute, wenn wir diesen Abschnitt weiter studieren, einen wichtigen, einen ernsten, mahnenden Abschnitt, dass wir dadurch mündiger werden, dass wir fest werden in der Wahrheit des Evangeliums. Herr, und auch so ernst diese Worte auch sind, Herr, lass uns deine Herrlichkeit darin sehen und Freude an diesem Evangelium haben, darin wirklich ausgerichtet zu werden. Danke, danke dafür. Danke, dass dein Wort läuft, uns Menschen erreicht. Danke, dass es uns wirklich so eine große Freude ist, das Evangelium zu haben, Jesus, dich zu erkennen, dich zu haben. Danke dafür. Segne diese Bibelstunde, segne die Herzen, die gibt geistliche Augen, geistliche Ohren, hören zu können, Herr, und aber auch die Fähigkeit, es so zu lehren, dass es verstanden und angenommen werden kann. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. In diesem Teil des Galaterbriefs, in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt geht es um die Anwendung, was Paulus bis jetzt alles über das Evangelium gesagt hatte. So, hier kommen wir zu dem Punkt, wo er es wirklich anwendet. Was hat er vorher uns gezeigt? Er sprach von der Nachkommenschaft Abrahams, wer sie wirklich ist. Und er unterschied zwischen Kindern der Freien und Kindern der Sklaven. Warum hat er das getan? Um aufzuzeigen, wer sind die, die als Sklaven gelten, wer sind die, als Freie gelten. Die unter dem Gesetz sind, die sind in dieser Nachkommenschaft, die sind unter dem ersten Bund, unter diesem Bund von Sinai, und das sind Sklaven. Und die in Christus sind, das sind Freie. Und so macht er den Unterschied, Sklaven unter dem Gesetz und Freie unter der Gnade. Und allein diesen Unterschied zu erkennen oder dass dieser Unterschied so gemacht wird, wird deutlich, dass diese Dinge entgegengesetzt sind. Also man kann, entweder ist man ein Kind oder eine Nachkommenschaft der Sklaven oder der Freien, aber es ist keine Mischung, entweder oder. Das ist das, was die Schrift uns hier klar und deutlich lehrt. Die Hauptbotschaft aber dieses Abschnittes, das ich gerade mit euch gelesen habe, dieser 12 Verse, die Hauptbotschaft ist eigentlich eine Mahnung. Es ist eine Anwendung, also Paulus hat das unsere Freiheit nochmal belegt und ausgelegt und gezeigt und vom Alten Testament bestätigt, vom Gesetz her aufgezeigt, wie man es richtig versteht. Und dann wendet er es auf uns Kinder Gottes an. Und er wendet das in dieser Art und Weise an, dass er zuerst mahnt, bevor er dann wirklich konkret hingeht und sagt, aber wie lebe ich jetzt nicht als Freier? Wie lebe ich in der Freiheit des Christus und nicht mehr unter dem Gesetz? All diese Fragen, die sich dadurch ergeben und auch der Unverstand oder die Unkenntnis, so will ich formulieren, die Unkenntnis darüber, dass wir eine neue Gesetzmäßigkeit haben, steht ja alles in dem Raum. Ich habe ja letztes Mal einige so Positionen vorgelesen, um es deutlich zu machen, dass da eine Verwirrung da ist. Und dieser Glaube, dass wir als Kinder Gottes zwar nicht für das Brechen des Gesetzes mehr bestraft werden, aber trotzdem gilt uns noch das Gesetz und wir müssen es halten. Wir haben ja den Heiligen Geist bekommen, der uns hilft, das Gesetz zu halten. Das ist etwas, was sehr weit verbreitet ist, was auch viel gelehrt wird und viele auch wirklich glauben, aber das ist nicht das, was die Schrift lehrt. So, es entweder ist man unter dem Gesetz und es gibt da eine Wirkung, unter dieser Gesetzmäßigkeit, oder ist man unter einem neuen Gesetz, und das ist das Gesetz des Geistes, oder Paulus sagt, das Gesetz des Glaubens, oder das Gesetz der Gnade, oder, und das ist das Schönste, das Gesetz des Christus. Und das sind zwei verschiedene Gesetzmäßigkeiten, zwei verschiedene Ordnungen, und da, Paulus macht deutlich, wir an Jesus Christus Gläubige, wir sind in dieser Freiheit, wir sind befreit worden, und wir sollen in dieser Freiheit leben. Ja, so dass er beginnt und von da ganz stark zuerst eben diese Mahnung oder dieser Aufruf oder Weckruf, wie auch immer wir das jetzt beschreiben würden. Vers 1 noch einmal, schaut man, da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Letzte Bibelstunde haben wir diesen ersten Vers angeschaut. Das ist diese Mahnung. Zu einem, wir sind jetzt frei und jetzt bitte steht fest, seid fest. Das ist ein Aufruf zu einem geistlichen Kampf. Das ist ein Aufruf, um diese Wahrheit nicht zu verlieren, sie zu bewahren, sich davon nicht abbringen zu lassen. Aber er sagt, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für euch kundige Bibelleser und aufmerksame Leser ist mit Sicherheit schon aufgefallen, dass er hier, was er nicht schreibt und was er schreibt. Er schreibt nicht und lasst euch unter das Joch der Sklaverei belasten, sondern hier steht und lasst nicht, und da steht und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. So, warum schreibt er wieder? Warum schreibt er, geht er davon aus, dass die Galater schon mal unter dem Gesetz waren? Also, warum dieses Wörtchen wieder? Bestimmt euch aufgefallen, dass es da ist. Warum ist es da? Also um was geht es hier? Die Galater waren noch nicht unter dem Gesetz. Das sind ja Heiden. Und das war ja die Argumentation und die Auslegung, die ich versucht habe, euch zu zeigen, dass es genau das Problem ist, dass Paulus deutlich macht, dass da die judaistischen Lehrer kamen und den Galatern, die ja gar nicht unter dem Gesetz waren, sagen, okay, aber ihr braucht es noch, ihr müsst es noch halten. Und haben sie so verwirrt und von der Wahrheit weggebracht oder sind dabei. Also, aber warum schreibt Paulus wieder, wenn sie noch gar nicht unter dem Gesetz waren? So, weil er erstmal allgemein von der Sklaverei spricht. Denn die Bibel lehrt, wir sind ja nicht nur Sklaven unter dem Gesetz, sondern auch Sklaven der Sünde. Und das sind wir zuerst, Sklaven der Sünde. Und durch das Gesetz wird die Sünde umso mehr. Das ist etwas, was wir jetzt letzten Sonntag, ich versucht habe, kurz im Römerbrief euch zu zeigen. Vielleicht ganz kurz, darf ich euch bitten, ganz kurz da hinzugehen, in Römer Kapitel 6, nur als Erinnerung und für die, die vielleicht das letzten Sonntag nicht gehört haben, dass ich euch das kurz zeige. Römer Kapitel 6 noch, keine Angst, ich halte nicht nochmal die gleiche Predigt, aber einfach nur, dass wir diese Dinge wahrnehmen. Ich lese ab Vers, Römer 6, Vers 1, einfach noch kurz als Einstieg. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, da wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also das ist die Argumentation. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über uns. Warum? Rechtlich ist da etwas passiert, das wissen wir. Und dieses Verhältnis, das jetzt durchbrochen wurde, oder mit dem Tod und in den Tod Christi getauft zu sein, das heißt mit Jesus Christus eins geworden zu sein, hat Auswirkungen, dass diese Beziehung oder diese Sklaverei, dieses Unterjochen das, unter der Sünde, dass das eben vorbei ist. Und das gebraucht Paulus, und wenn ihr mit mir jetzt ab Vers 15 lest, das habe ich am Sonntag nicht gelesen, aber ich nehme euch mit hinein, ab Vers 15, da heißt das, darf ich 14 mitnehmen, dann spürt ihr, da sind wir in der Thematik mit drin. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Richtig? Also entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade. Und er sagt, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern das Gegenteil ist Gnade. So, wir haben nicht die Gnade, nochmal, liebe Geschwister, damit wir das Gesetz halten und wenn wir es nicht halten, Vergebung bekommen. Das ist nicht die Gnade. Die Gnade hat uns befreit von dem Gesetz und nicht nur von dem Fluch. Jetzt Vers 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Merkt ihr die Argumentation, die Fragen, die Einwände, die man überall und immer wieder hört? Das ist aber genau das, das ist menschlich. Wenn ich mit Menschen mich unterhalte über das Evangelium und vor allem über die schwierigen Themen, dann kommen ja die üblichen Einwände. Und ich bitte sie immer, prüft es, ob das menschliche Rückschlüsse sind oder ob das in der Schrift steht oder nicht. Ja, aber dann ist es doch so und so und so und so. Und dann sage ich, glaubst du an das Wort Gottes? Ja. Steht's da? Oder hast du dir deinen Rückschlüsse zusammengebastelt? Ja, ist das so, weil es wirklich das Wort Gottes darüber sagt? Oder sind das deine logischen Gedanken, die darüber? Ja, aber wenn so, dann muss doch so. Ja, steht's in der Bibel? Wenn ja, dann ist das, was wir glauben. Wenn nicht, dann müssen wir es verwerfen. Und diese Argumentation immer das Gleiche. Ja, wenn die Gnade, wenn die Sünde Gnade größer macht, ja, dann lasst uns doch sündigen, dann ist doch die Gnade größer. Ist doch logisch. Und Paulus sagt, das ist menschliches Gedankengut. Das ist ein falscher Rückschluss. Genau das Gleiche, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Immer wieder. Ja, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, dann können wir ja sündigen. Wir haben ja da keinen Maßstab. Nichts sagt uns, was falsch und richtig ist, ja, da können wir sündigen. Das ist genau, genau der Punkt. Und Paulus weiß darum. Er weiß, dass diese Einwände kommen. Er weiß sie aber auch, dass sie nicht biblisch und nicht in der Wahrheit sind. Und dann antwortet er so, Vers 16, schaut. Auf keinen Fall. So, das ist das Berühmte. Da sei ferne, unmöglich. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zu Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Also, in allem ist es immer ein Verhältnis als Sklave. Und er sagt, wisst ihr nicht, früher wart ihr unter der Sünde und dann wart ihr Sklaven der Sünde. Und deswegen, als die Sünde kam und sagt, ihr tut das, dann musstet ihr das tun, ob ihr wollt oder nicht. Ihr wart Sklaven, nicht Freie. Und jetzt sind wir frei gemacht von der Herrschaft der Sünde. Und davon ist die Rede bei den Galatern. Er sagt, schaut mal, Christus kam und hat euch befreit. Woran waren sie gefangen? Unter der Herrschaft der Sünde. Und sie haben das getan. Jetzt kam Christus, hat sie befreit, rausgeholt, hat die Freiheit geschenkt und sie rennen von, die waren frei gemacht, sind, juhu, wir sind frei und laufen wohin? Unter die nächste Sklaverei. Suchen sich den nächsten Sklaventreiber sozusagen, ja? Zuchtmeister. In dem Fall das Gesetz. Oh ja, ist aber von Gott, ist doch gut, ist doch wichtig. Also kann ja nicht falsch sein, aber sie suchen sich eben eine neue Sklavenbeziehung aus, die nichts anderes wieder tut, als nur knechten und bestrafen, Zuchtmeister sein. Das ist ja, was Paulus hier sagt. Und das ist, wenn er also davon spricht, da sagt er, Leute, ihr wart Sklaven und er hat euch befreit in Christus. Warum lasst ihr euch wieder ein neues Joch? Wieder? Also das Wieder ist nicht das Gesetz war nicht da, das Wieder ist wieder eine Sklavenbeziehung. Das ist der Grund, warum er an dieser Stelle das Wieder verwendet. Ja? Also sie waren schon mal Sklaven, aber nicht Sklaven des Gesetzes, sondern Sklaven der Sünde. Ich will es nur ganz kurz zu Ende lesen, weil das ist zu herrlich, um das hier noch so stehen zu lassen. Vers 16 noch einmal in der Mitte, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Oh, wie gut, dass ihr dieser Lehre übergeben wart. Ich mag diese Formulierung. Ihr wurdet dem Bild der Lehre übergeben. Das heißt, man hat euch vorgestellt, was bedeutet, frei zu sein. Man hat euch dieser Lehre übergeben, und die euch von der Macht der Sünde befreit hat und in ein neues Verhältnis gestellt hat. Ihr wurdet diesem Bild der Lehre, wir wissen, wer dieses Bild ist, Christus, ihr wurdet diesem Bild übergeben. Dann Vers 18, freigemacht aber von der Sünde, das ist das, Freiheit. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und jetzt wird's schwierig. Ich dachte, wir sind doch frei. Schon wieder Sklaven, Mann. Also, Sündesklave ist nicht gut, Gesetzsklave nicht gut. Aber warum soll Sklave der Gerechtigkeit gut sein? Ist es nicht wieder eine Knechtschaft? Und jetzt liest, wie Paulus das hier löst. Oder was er schreibt, nicht löst. Gelöst muss es nicht werden. Ich rede menschlich. Wisst ihr warum? Weil er sagt, das Bild hängt jetzt. Wir gehören jetzt Christus. Wir sind nicht losgelöst. Wir sind nicht einen luftleeren Raum freigemacht und können einfach tun und lassen, was wir wollen. Seine Argumentation ist, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Ja, auch nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach tun lassen können, was wir wollen. Wir haben eine neue Beziehung aufgebaut. Wir haben einen neuen Herrn. Und um in diesem Bild zu bleiben, nämlich der Sklaverei. Wie oft verwendet Paulus dieses Bild, diese Formulierung, sagt Apostel Paulus, Sklave Jesu Christi. Wenn wir das lesen, empfinden wir das negativ. Sagt, Mensch, Apostel Paulus, ist doch Sklave, ein Sklave. Wir übersetzen meistens Knecht. Das ist ein Knecht Gottes. Das heißt, wir haben einen Herrn, dem wir dienen. Aber diese Beziehung, und das ist das Herrliche, ist auf einer anderen Basis. Das ist in der Freiheit. Wir wurden freigemacht zu Freiheit. Wir wurden freigemacht, damit wir in dieser Beziehung leben können. Es ist ein komplett anderes Verhältnis. Das ist nicht das Gleiche wie unter dem Gesetz. Das ist eine neue Art der Beziehung, ein neuer Bund. Und darum sagt er, ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Ich würde es euch gerne anders erklären, aber ich muss halt dieses Bild verwenden, ihr versteht es halt nicht. Also so jetzt salopp gesagt. Das heißt, ich muss euch, das ist nur ein Bild, also ich muss diese Bilder gebrauchen. Natürlich zur damaligen Zeit, vor allem als er den Römerbrief schrieb, war natürlich die Sklaverei nicht verboten. Und die war gang und gäbe und jeder wusste, was es bedeutet, in einem Sklavenverhältnis zu leben, entweder als Herr oder eben als Sklave, denen war das klar. Also gebraucht er natürlich etwas aus ihrer Lebenswelt, was ihnen hilft, obwohl es menschlich begrenzlich ist, aber sagt, ich muss es einfach gebrauchen. Und dann sagt er, Vers 19, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zu Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Also, ich rede nach menschlicher Weise, es ist nicht einfach eins zu eins zu übertragen, aber sagt, ihr musstet da euch hingeben, gebt jetzt euch jetzt Christus hin. Er erklärt das aus einem Grund. Wir werden nicht einfach wir werden nicht in der Sünde verharren, nur weil wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz sind. Wir brauchen nicht das Gesetz, um nicht zu sündigen. Das ist, was er deutlich macht. Wir brauchen was? Eine andere Beziehung zu Christus. Und das hat was mit dem Geist Gottes zu tun, das hat was mit dem neuen Herzen zu tun, das heißt, was von Gott gelehrt sein zu tun. Das ist etwas, was weit größer ist als nur ein Buchstabe, der sagt, du sollst etwas tun oder etwas nicht tun. Gerade im Zusammenhang, das will ich kurz an dieser Stelle erwähnen, in unserer Reihe zum ersten Johannesbrief sind wir dabei, uns anzuschauen, was das bedeutet, die Brüder zu lieben. Und die Schrift sagt, wenn du einen Bruder leiden siehst oder mangeln siehst, geh hin und hilf. Ja? So, jetzt kann man natürlich das genauso verwenden wie sklavisch, wie Buchstabe und sagen, jedes Mal, wenn ich leide, muss ich laufen. Ja? Da bin ich ja nur noch am Laufen. Und das wird dann so weit gedreht, dass man sagt, wenn du deinen Bruder etwas isst, dann musst du immer hingehen. Auch wenn du gegen deinen Bruder etwas hast, geh hin. Also das ist, du musst immer alles vorher sofort klären, am besten gestern, damit du überhaupt etwas tun kannst. In der Gemeinde, beim Abendmahl nehmen, was auch immer, oder? So musst vorher alles klären. Das ist Buchstabe. Das ist ein gutes Beispiel, um es aufzuzeigen, dass es nicht das ist, was der Neue Bund ausmacht. Denn der Neue Bund sagt, das ist der Maßstab der Liebe. der göttlichen Liebe, einen Weg zu suchen, um miteinander Gemeinschaft zu haben und einander zu dienen. So. Jetzt ist es so, dieses Anliegen habe ich, das ist aufs Herz geschrieben, aber ich habe auch den Geist, der mir sagt, wann ich gehen soll. Es kann sein, dass ich, dass er weiß, okay, wenn der Wille gleich geht, das wird nicht gut werden. Oder er sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Kann auch sein. Das heißt, die Beziehung, also das Neue ist, ich sage, der Wille hat ja am Sonntag gelehrt, wir müssen einander helfen, also sofort loslaufen. Nein, der Punkt ist, zu Christus gehen und sage, Jesus, ich habe meinen Bruder gesehen oder Schwester leidet Not. Soll ich helfen? Wie viel soll ich helfen? Wann soll ich helfen? Wo soll ich helfen? Jesus, schenk mir Möglichkeit, schenk mir Kraft, schenk mir Freimut, schenk mir die Gelegenheit. Das ist Beziehung. Und ich bin mir sicher. Und dann passiert genau das. Der Herr schenkt Freimütigkeit oder sogar keine. Und er sagt, Willi, warte. Wir wollen die Faulheit nicht belohnen. Du hast zwar gesehen, dass er Mangel leidet, aber der Grund, du weißt nicht warum. Aber ich weiß warum. Ich würde das vielleicht als Mangel empfinden, aber der Herr weiß Faulheit. Nur als Beispiel. Ich weiß es ja nicht, kann ja nicht beurteilen. Meine Aufgabe ist zu helfen. Aber ich habe einen Herrn, der kann es beurteilen. Er sieht das Herz, er sieht die Umstände und ich gehe zu ihm hin und bitte. Und das ist ein Leben in der Beziehung zu ihm. Ich habe seinen Geist und er wird mir entweder die Freimütigkeit zu geben und sagt, Willi, gib alles, was du hast. Oder Willi, gib es nicht. Und ich hoffe sehr, dass ihr sowas kennt wie diese Freimütigkeit. Oder auch kennt, wenn der Geist wehrt. Manchmal will man und es klappt nicht. Es kommt immer was dazwischen. Und ich mittlerweile bin da, jetzt, ich werde jetzt nicht verrückt und kirre. Ich denke, oh nein, sondern ich lerne auch ruhiger zu sein aus der Hand des Herrn. Wenn er Türen öffnet, dann öffnet er. Wenn er schließt, dann schließt er. Und ich muss jetzt nicht einrennen. Aber ich muss nur schauen, dass ich nicht faul bin und dass ich auch wirklich aus der Beziehung mit dem Herrn lebe. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir können auch das sofort als ein Gesetz machen, sofort als Gebot. Und dann können wir sogar sagen, nach wie vielen Minuten müssen wir aktiv werden und in welchem Rahmen. Und dann können wir Staffelung von Spenden, wie viel geben. Und das können wir alles machen. Aber dann haben wir sofort wieder ein Gesetz eingeführt. Und dann sagen, wie viel hast du dann gegeben? Aber ich habe doch mehr, aber du hast ja gar nicht. Und schon geht's los. Das ist nicht die Art des neuen Bundes. Das ist auch nicht die Art von was bedeutet das, als Sklaven der Gerechtigkeit zu leben. Wir geben uns dem Herrn hin. Wir geben uns nicht den Menschen hin. Wir geben uns nicht der Gemeinde hin. Wir geben uns dem Herrn hin. Ich mag das so sehr, dass Paulus schreibt, wir sind Knechte Christi und eure Diener. Also in erster Linie Knechte Christi. Wir dienen Christus. Und weil ihr Christi Leib seid, dienen wir euch. Aber Verantwortung ist vor ihm und für ihn. Und ganz ehrlich, seid mir nicht böse, ich hab euch echt lieb. Aber die Grundmotivation ist er. Der Grund, warum morgens man diesen Dienst tut, ist für den Herrn. Er ist es absolut wert. Nicht, dass ihr es nicht wert seid, versteht mich da nicht falsch. Aber er ist einfach mehr wert. Der Mehrwert liegt bei ihm. Er ist so herrlich. Also in dieser Weise verstehen wir das, dass wir Sklaven der Sünde waren, wie die Galater es waren, in Christus Jesus befreit worden sind. Lass mich Vers 20 noch kurz lesen. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Interessante Formulierung. So, entweder bist du Sklave von dem, dann bist du aber befreit von dem. Das ist die Logik, ja. Das heißt, du kannst ja nur einem Herrn dienen. Also wenn du ihm gehörst, dann kann er dir sagen, wie viel du willst. Du musst es nicht tun. Du bist frei. Also wenn wir der Sünde Sklaven waren und im Gesetz, waren wir frei von der Gerechtigkeit. Das klingt komisch, gell? Aber wir waren frei. Ob das für uns gut war, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir waren verpflichtet, der Sünde zu dienen. Das ist etwas, das ist die Lehre, mit der wir übergeben worden sind. Und dann heißt aber, und das ist jetzt gut, dass wir weiterlesen, welche Frucht hattet ihr davon damals? Also was kam dabei raus? Kam was Gutes dabei raus? Und Paulus ist ehrlich, dass er sagt, Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Also, wenn ich darüber nachdenke, als ich diesen Herrn hatte, das Gesetz, ich schäme mich, weil es hat mich nicht dazu gebracht, Dinge nicht zu tun, im Gegenteil. hat in mir noch viel mehr Begierde geweckt und ich schäme mich dafür. Also das war kein guter Herr. Der hat mir nicht geholfen. Aber dann sagt er, jetzt aber, Vers 22, von der Sünde frei gemacht. Versteht ihr, warum ich euch das vorlese? Es geht permanent frei, frei. Von was? Von der Sünde. Von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist der berühmte Vers. Der Sündelohn ist der Tod. Aber wir sind von dieser Herrschaft befreit. Das heißt, unser Lohn ist nicht mehr der Tod, sondern ewiges Leben. Wie wunderbar ist das denn? Je nachdem, welchen Herrn du hast, wirst du Lohn kriegen. Der eine Herr bringt dir Tod, das ist sein Lohn. Der andere bringt ewiges Leben. Ganz ehrlich, zu welchen Herrn will ich haben? Der eine Zuchtmeister Herr, der bringt mir den Tod. Das ist sein Lohn. Christus, mein Zuchtmeister, bringt mir ewiges Leben, nicht den Tod. Ich habe meine Entscheidung schon lange getroffen, mit 22 habe ich sie festgemacht und seitdem bin ich so dankbar, diesem Herrn dienen zu dürfen und ihn als Herrn zu haben, mit dieser herrlichen Verheißung des ewigen Lebens. Also kehren wir zurück, kurz wieder zum Galaterbrief. Wenn also Paulus davon spricht und sagt, dass wir, wenn er sagt, siehe, wenn er davon spricht, nicht sie, dazu komme ich jetzt sofort, da bin ich ein bisschen jetzt schon drüber. Wenn er sagt, also steht nur fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei belasten, dann verstehen wir, er meint nicht wieder unter das Gesetz bringen, als ob sie vom Gesetz befreit und dann wieder zum Gesetz zurückkehren. Das gilt keinem von euch, denn keiner von euch, oder entweder ich weiß es nicht, ist als Jude aus der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams unter dem Gesetz geboren, wie Paulus sagt, als erzogen in der strengsten Sekte der Pharisäer und so weiter, beschnitten am achten Tag und all diese Dinge, keiner von uns, oder? Also können wir nicht da wieder zurück. Wir kommen aber aus einer anderen Sklaverei, aus einer anderen Herrschaft und das ist der Sünde. Aber Jesus hat uns wirklich völlig frei gemacht und das gilt dir und mir und wie den Galatern. Deswegen lasst euch nicht wieder in eine Sklavenbeziehung setzen. In dem Fall aber spricht er eben von der Beziehung des Gesetzes. Denn da haben sich jetzt die Galater bereit erklärt, dieses Verhältnis einzugehen. Wenn er also sagt, dass sie es nicht tun sollen, dann sagt er, steht nun fest. Lass mich noch ein, zwei Dinge dazu sagen und wie das passiert schon mal an dieser Stelle. Weil es ist, das ist, was ich sage, das ist der Mahnruf. Das ist wirklich so ein Weckruf. Er sagt, steht fest. Ich mag das aus dem Epheserbrief, das habe ich neulich wieder die Zeit gehabt, das zu lesen und das auszulegen. Das ist das, was wir im Epheserbrief in Kapitel 6 haben, dass wir stehen bleiben, widerstehen. Das ist ein geistlicher Kampf. Und ich möchte dir jetzt schon mal das sagen, bevor wir dann in Kapitel 5 ab Vers 13 dann wirklich dahin kommen, wo wir ganz praktisch Hilfestellung bekommen, wie lebe ich aber in diesem neuen Verhältnis, möchte ich vorhin das dir schon sagen. Es geht nicht darum, dass wir etwas uns erarbeiten, etwas einnehmen, etwas erkämpfen, etwas gewinnen. Das ist oft das Problem, dass wir denken, okay, mein geistlicher Kampf besteht darin, ich muss es kriegen. Ich habe es nicht, also muss ich kriegen. Ich bin nicht, nur als Beispiel, ich kann der Sünde nicht widerstehen, also besteht mein Kampf darin, etwas zu tun, damit ich nicht falle. Also ich will Freiheit bekommen von dieser Sache. Versteht ihr? Das ist so der Kampf. Aber wisst ihr, wo das beginnt? Wo der Denkfehler beginnt? Oder ich sage, wo das Problem beginnt? Nicht in dem Widerstehen, dann im Kämpfen, sondern darin, in dem Verständnis, ich bin schon frei. Wenn du nicht glaubst, dass du frei bist, wirst du kämpfen und versuchen, dich zu befreien. Eigentlich ist es so einfach und doch so komplex. Und deswegen sage ich, wir sind dieser Lehre übergeben worden und das ist etwas, was wir erkämpfen. Der eigentliche geistliche Kampf besteht nicht aktiv in der Sünde widerstehen, es beginnt im Kopf. Es ist ein Kampf um Gedanken. Das ist wirklich unser, was wir denken, dementsprechend, was wir denken, werden wir handeln. Das ist so. Also geht es dem Feind eins, unser Denken zu verwirren, uns anders auszurichten. Und seine Strategie ist natürlich, dich glauben zu lassen, nein, du bist nicht frei, ist klar, und du musst es tun. Und wenn, dann bitte kämpf gegen mich, um dich zu befreien. Mal gucken, wer gewinnt. So viel verrate ich euch, ihr verliert dann. Ihr verliert. Aber der Punkt ist, einer hat gewonnen. Und der hat gewonnen gegen ihn. Und der hat euch in ihm frei gemacht. Das heißt, ihr seid schon frei davon. Wisst ihr, was Geheimnis ist? Daran zu glauben. Und wir merken, es geht alles um Glauben. Aus Glauben. Durch Glauben. Unser Lebenswandel beginnt im Glauben und geht weiter durch Glauben. Ich muss das glauben, dass es so ist. Selbst wenn ich es noch nicht sehe. Aber wenn der Herr mir gesagt hat, dann ist es so. Ich vertraue ihm. Ich glaube ihm. Und deswegen sage ich, das ist ein Glaubenskampf. Und das hat was mit unserem Denken zu tun. Damit wir aber richtig denken, was brauchen wir? Natürlich den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Wie wirkt der Geist Gottes? Durch sein Wort. Und was muss mit diesem Wort? Es muss ausgelegt werden. Wir müssen diese Wahrheiten hören. Wir müssen diese Wahrheit gepredigt und gelehrt bekommen. Wir müssen uns mit diesen Wahrheiten auseinandersetzen. Sonst werden wir geistliche Babys bleiben und das Ding nicht verstehen. Aber dann sind wir auch nicht in der Lage zu widerstehen. Darf ich euch ganz kurz bitten, den Epheserbrief aufzuschlagen? Ich möchte kurz euch, also nach vorne, das ist wirklich nicht weit, kurz nach vorne gehen, mit dem, also Kapitel 6 im Galaterbrief. Lasst mich das kurz anlesen und euch einfach das spüren lassen und ein, zwei Anmerkungen dazu geben. Vers 10, Kapitel 6, Vers 10. Schließlich, so endet Paulus den Epheserbrief und dann geht es darum, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich mag das, ja. In seiner Stärke, in seiner Macht. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Jetzt geht es darum. Die ganze, nicht nur eine. Du brauchst mehr als nur ein Teil von dieser Waffenrüstung. Die Angriffe sind vielfältig, die sind groß und die zielen auf verschiedene Teile deines Körpers, geistlichen Körpers. Du musst wissen, wie du was verteidigst. Und dann geht es folgendes. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt, und das ist der Punkt, bestehen. Das ist der Kampf. Und es heißt Listen, das heißt, es ist raffiniert, es ist nicht offensichtlich, es ist nicht, ich werde es euch gleich im Galaterbrief zeigen, die judaistischen Lehrer kamen nicht und haben gesagt, du weißt du was, Christus taugt nichts, Christus genügt nicht, weißt du was, Christus ist gar nicht der Erlöser, weißt du was, ja, Christus schon, aber es gibt halt noch einen anderen Weg, es gibt viele Wege, Christus ist nur einer von vielen. So kamen sie nicht, auch wenn manche das behaupten. Aber das ist recht simpel. Und ich glaube nicht, dass die Galater, die eigentlich recht früh noch da im Glauben waren und von Apostel Paulus dieser Lehre übergeben worden waren, von ihm gelehrt worden waren, wenn dann solche judaistischen Lehrer kamen und sagten, weißt du was, Jesus ist okay, aber es gibt halt noch Alternative. Wenn sie das ihnen so gesagt hätten, glaubt ihr, sie würden sagen, ah, interessant. Es war gerissen. Es war so fein. Es hat in vielen Dingen, war es der Wahrheit entsprechen. Sie haben nicht Christus geleugnet. Sie haben nicht gesagt, nein, der Glaube ist falsch. Man wird durch Werke und nicht aus Glauben gerettet werden. Haben sie nicht gesagt. Ich werde es euch gleich zeigen, worin ihre List bestand. Sie haben Wahrheiten verkündigt. Man hört und denkt, ja genau, das glauben wir doch auch. Das glauben wir doch auch. Das ist doch richtig. Und dann gibt es an einem Punkt einen Knick oder eine Abzweigung und dann Die werden abgeholt, die Gläubigen werden abgeholt und ja, ist vertraut. Name Jesu taucht auf, Kreuz taucht auf, Blut taucht auf, wunderbar. Und dann irgendwo mal zack und dann ist man weg. Und man folgt hinterher, weil es hat ja so gut angefangen, gell? Und meistens sehen ja, das ist alles noch okay, ich höre das voll so oft von Sekten. Ja, am Anfang war das alles richtig, nur am Ende ist schief geworden. Ehrlich? War das so gut und dann ist es schief geworden? Ist das das Werk unseres Herrn? Ich sage, es ist nicht gut gewesen und dann schief geworden. Es war versteckt. Es war verführt. Es ist listig. Der Teufel kommt nicht und sagt, Eva, es gibt keinen Gott und übrigens, du mach das wie ich und lass dich selbst anbeten. Er kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, lass uns mal darüber nachdenken, was ist wirklich der Wille Gottes, was hat Gott wirklich gesagt, hat Adam das richtig verstanden, gab es eine gute Übermittlung, vielleicht, also er bringt sie dahin dazu, nicht an Gott zu zweifeln, er bringt sie sogar dahin, mehr Gebote zu machen, als Gott ihr sagt, aber er sagt vieles wahr. Und dann fügt er nur eine Kleinigkeit hinzu und dann kippt das Ganze. Aber nicht, weil er am Anfang vieles um die Wahrheit gekämpft hatte und dann halt abgegleist ist. Das sind falsche Evangeliumsverkündigungen nicht. Das sind die Sekten nicht. Sie beginnen nicht gut und enden schlecht. Sie enden schlecht, weil sie immer schlecht waren. Nur hat man das Schlechte von Anfang nicht gesehen. Und darum sagt auch die Bibel, schaut euch das Ende an. Der Hebräerbriefschreiber spricht über diese Zeuge, über die Wolke der Zeugen und was sagt er? Schaut ihr Ende an und ahmt ihnen nach. Guckt am Ende, euch das am Ende an. Guckt euch den Ausgang, auf den Ausgang kommt es an. Sind sie bis zum Schluss an Christus geblieben? Wer bei mir im Büro mal war oder im Seminar mal war, der weiß, dass ich ein paar Bilder hängen habe von meinen Glaubensvorbildern. Da hängt George Whitefield oder Georg Müller, Hudson Taylor, so Lloyd Jones, da habe ich Bilder von ihnen, schön eingerahmt. Aber nicht, weil ich Personenkult betreiben möchte, sondern weil ich sie für mich als Vorbilder genommen habe, in ihrem Dienst. Und wisst ihr, warum sie hängen und viele andere, die ich auch schätze, noch nicht hängen? Weil die noch nicht tot sind. Und das hat nicht mit Totenverehrung zu tun, sondern ich hänge sie nicht hin, weil ich nicht weiß, wie sie es enden. Auf das Ende kommt es an. Von denen habe ich das Zeugnis, wie sie geendet haben. Unter Verfolgung, unter Verlust, unter all diesen Dingen. Sie sind an Christus geblieben, haben ihm die Ehre gegeben. Und sage ich, den will ich nachahmen. Auf das Ende kommt es an. Denn das offenbart. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. So, jetzt bin ich bereit. Nun wartet auf mich die Siegeskrone. Das ist der Punkt. Ich habe gekämpft. Und zwar bis zum Schluss habe ich diesen guten Kampf gekämpft. Aber ich bin dann abgewichen. Aber egal, trotzdem Note 2,1. Nein, das zeigt sich, ob jemand bis zum Ende bleibt. Deswegen sagt Jesus auch, warnt er vor vielen Verführern, er warnt in seiner Endzeitrede, das ist sein Thema, vom Anfang bis Ende. Und er sagt was? Wer bis zum Schluss wacht, der wird gerettet werden. Nicht wer am Anfang gut angefangen hat, am Ende, ja, ist nicht so. Das ist bis zum Schluss bleiben am Evangelium. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und in dieser Weise geht es um diesen Kampf. Unser Kampf besteht darin zu bleiben, in dem, was uns gegeben ist. Nicht erkämpfen, nicht gewinnen, nicht freibeten, Deutschland, Schwäbisch Gmünd, Bettringen, Adlerstraße 38, mein Schlafzimmer. Wir müssen nichts freibeten, denn wir sind frei in Christus. Er ist der Herr über die ganze Welt, die Herrschaft im Himmel auf Erden. Was muss man freibeten? Herr Jesus, befreie. Ja, habe ich gemacht. Glaube daran, das ist der Punkt. Bleib darin, das ist der Punkt. Lehrt sie alles zu. Bewahren, denn mir ist gegeben alle Macht. Bewahrt das. Das ist die Aufgabe. In diesem Glauben leben wir und in diesem Glauben kämpfen wir. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Das ist der Punkt. Wir kämpfen keinen irdischen Kampf. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um Menschen, das dazu in der nächsten Sonntagspredigt, deswegen nicht so weit ausholen, sondern es geht um Dämonen, die dahinter stehen. Es geht um den Teufel, der dahinter steht. Und dann sagt der Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleibt. Das heißt, ihr braucht die ganze Waffenrüstung. Ich lese euch warum, weil ich zeige euch, was ihr alles braucht. Und was da nicht steht, was ihr nicht brauchen. Was brauchen wir, um an dem bösen Tag, was ist der böse Tag? Wenn wir versucht werden, wenn die Angriffe kommen. Wie kann ich dann bestehen? Nicht an dem letzten Tag, sondern wenn es schwierig wird, wie kann ich bestehen? Und dann heißt es, du brauchst die ganze Waffenrüstung, nicht nur ein Teil. Du kannst nicht etwas von der Wahrheit nehmen und die andere weglassen und sagen, ist nicht so wichtig, ist halt Lehre oder das ist so verkopft oder das ist nicht praktisch. Keine Ahnung, du wirst nicht widerstehen, wenn du nicht in der Lehre, in der du übergeben wurdest, alles in Anspruch nimmst. Das heißt, es glaubst. Was brauchst du, also welche Waffenrüstung brauchst du? Das ist jetzt die berühmte Waffenrüstung Gottes. Schaut mal Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Was brauchst du? Die Wahrheit. Lenden ist stabil, fest, Korsett. Du musst feststehen, was hält dich zusammen, was hält deinen Rumpf zusammen, damit du laufen kannst. Die Wahrheit. Was steht hier nicht gleich zu Beginn? Steht nun fest durchs Gesetz. Ja, das ist doch, das brauchen wir doch, um den Kampf gegen Teufel zu gewinnen, brauchen wir doch das Gesetz. Paulus sagt, die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht der Tod, das Leben. Wir müssen in Christus fest sein, er muss uns umhüllen, das ist unser Korsett, da bleiben wir. Und lass uns nicht zu rechts und links, wir lassen uns da nicht vertreiben. Der Punkt ist, stehen ist, es gibt, ich mag dieses Bild vom Feld, so wie diese Bühne. Das ist jetzt meine Bühne hier. Ich lasse mich hier nicht vertreiben. Man kann kommen, hey, runter mit dir. Erzähl das nicht den Leuten. Ich glaube, die Dämonen wollen nicht, dass ich das jetzt euch sage. Sie würden gerne hier runterreißen. Und ich sage, nein, ich bleibe stehen. Ich muss nicht auf die Bühne kommen. Ich muss nicht mich erst durchkämpfen, ich bin schon hier. Wenn ich aber nicht glaube, dass ich bin, dann werde ich mich abmühen und werde abends enttäuscht im Bett landen und sagen, oh Herr, tut mir leid, hab's nicht geschafft. Aber der Herr sagt, aber du bist doch schon da. Ich bin hier, aber mein Auftrag oder mein Kampf ist, mich da nicht runterziehen zu lassen, nicht draufzukommen, runterziehen. Wir versuchen immer drauf zu kommen, aber der Herr sagt, das ist nicht der Kampf. Der Kampf ist nicht weggehen. Wenn du glaubst, dass ich der Herr bin, wenn du glaubst, dass ich die Macht der Sünde besiegt habe, den Teufel besiegt habe, dich vom Gesetz freigemacht habe, dass in dir die Sünde, wenn du darin glaubst, wirst du bleiben. Wenn du da zweifelst, wirst du gehen. Das ist der Kampf, in dem wir permanent jeden Tag stehen. Das ist der Kampf in unseren Gedanken, in unseren Festungen, die teilweise aufgebaut sind, die zerstört werden müssen. Also es braucht die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist die Wahrheit über Christus. Und das ist, so beginnen wir. Und so prüfe ich jeden. Gestern wieder telefoniert und mit jemandem noch darüber gesprochen. Und aber auch genau, frag sie, wie sie zu Christus stehen, ob Christus genügt. Und wenn ja, dann geh weiter und sag, passt das? Ist das noch wahrheitsgemäß? Ist das noch der Christus, von dem wir reden? Wenn Christus uns vom Gesetz befreit hat, warum wollen wir wieder unter das Gesetz? Eine einfache Frage. Nochmal, ist das Christus gemäß? Ist das die Wahrheit, die dich festhält oder nicht? Und schon wird es schon weicher. Also die Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Welcher Gerechtigkeit? Was ist die Wahrheit? Wie werden wir gerecht vor Gott? Die Gerechtigkeit, die uns von Gott geschenkt ist. Wir wissen, dass die allein aus Glauben. Gottes Gerechtigkeit allein, aber aus Glauben. Was steht hier nicht? Gesetz. Gerechtigkeit. Lesen wir weiter. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Warum des Friedens? Die Sünde ist besiegt, die Feindschaft ist weg. Er hat zwischen uns, zwischen Gott und mir und Menschen Frieden gemacht, denn er ist unser Friede. Er hat das Gesetz mit seinen Geboten in Satzungen beseitigt, denn das hat immer Feindschaft hervorgebracht. Das ist, was wir verkündigen. Was verkündigen wir nicht? Wir bauen wieder keine Zäune auf, wir bauen keine Mauern. Die sind in Christus doch eingestürzt worden. Wie bei Jericho. Der Sieg ist vollbracht. Was mussten sie machen? Mussten sie da reinlaufen und sie beginnen, mussten sie gegen die Mauer laufen, Katapulte. Da bleiben, wo sie sind. Runde für Runde, Runde für Runde. Und das mit den Trompeten permanent bekennen. So, die Mauern stürzen irgendwann mal ein. Der Feind sitzt drin und bibbert. So, wir kämpfen einen anderen Kampf. Also, dann Vers 16. Bei allem ergreift das Schild. Wann müssen wir das Schild des Glaubens immer ergreifen? Bei allem. Es geht nämlich um Glauben. Das ist die einzige Art der Verteidigung. Wir glauben nämlich an die Wahrheit, wir glauben an die Gerechtigkeit, wir glauben das Evangelium und wir halten das. Das ist unser Schild, wir verteidigen das. Wir bleiben da, egal was die Leute kommen und sagen, aber weißt du was, aber Jesus war doch ein Jude und hier und das und hier. Und wir wissen, wir kennen die Wahrheit und wir verteidigen sie. Das ist ein Kampf. Oh, glaub mir, es wäre schön, wenn man nicht kämpfen müsste. Für den Glauben. Einfach nur hinsetzen. Du glaubst das, du glaubst das, du glaubst das. Hey, ist doch okay. Lass doch uns an mich streiten. Ich weiß, wie schön und verlockend und listig das klingt. Es geht immer auf Kosten der Wahrheit. Immer. Wenn es verschiedene Wahrheiten gibt, dann funktioniert das. Versteht ihr, wenn ich sage, du glaubst das, dann komm, ich lass dich. Du glaubst das, das ist auch okay, das ist halt deine Wahrheit und das ist deine. Wenn es die Wahrheit wäre, dass es verschiedene Wahrheiten sind, dann wäre ich verpflichtet, all diese Wahrheiten akzeptieren und somit jeden einzelnen von euch. Aber es gibt nur eine Wahrheit, Christus. Das heißt, wenn in dem Moment, wenn ich sage, ich akzeptiere dich, deine Wahrheit, deine und deine, und wir reden nicht darüber, dann was mache ich? Dann gebe ich den Boden preis. Jetzt müssen wir begreifen, dass der Kampf nicht darin ist, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich kämpfe nicht gegen dich. Ich kämpfe gegen die falsche Wahrheit, die du glaubst. Ich kämpfe auch nicht gegen dich oder gegen dich, sondern gegen die Wahrheit. Und da sagt uns die Bibel, wie wir damit umgehen sollen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen für eine Wahrheit. Und die Bibel sagt, wie wir diesen Kampf zu führen haben. In aller Langmut, Liebe und Geduld. Oh Jesus, bitte hilf. Bitte hilf. Also treibt mich das in die Beziehung zu ihm. Und dann sage ich, Jesus, wann soll ich was sagen, wann soll ich meinen Mund halten? Wann soll ich bekennen oder wann soll ich ertragen? Meine Seele leidet. Und ich rate jedem, der diesen Leidensweg geht, frag den Herrn und sag, Jesus, wenn ich reden soll, schenk Freimut. Schenk Weisheit. Schenk Worte und die Gelegenheit. Und gib mir die Möglichkeit, diese Wahrheit zu verteidigen. Wenn ich schweigen soll, dann schließ meinen Mund. Gib mir keine Gelegenheit. Das, er kennt die Herzen, er kennt die Menschen, ich nicht. Also bete ich das. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber schon lange her, von daher traue ich es mich noch mal erzählen. Als ich noch Haare hatte, also merkte, wie lange das her ist, sehr lange, da war noch nicht mal die Glatzansatz, weil sonst haben mir immer die Friseure gesagt, ja, das müssen wir Friseurinnen, nicht, das ist falsch, da muss man was machen. Ich habe gesagt, das ist eh verloren, ich hoffe, man kann nichts machen. Also egal, auf jeden Fall. Und ich mag das, ich habe es gemocht, vorher Kopf zu waschen, massiert zu bekommen, das Gänsehaut pur, Entspannung für mich. Nur das Problem ist, bei den meisten bezahlten Friseursalons sind die voll gesprächig. Und ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will einfach nur da liegen, träumen und Massage bekommen auf dem Kopf. Oder ein bisschen, ich habe es geliebt, wenn sie Stunden dann nur drei Haare geschnitten hat. Keine Ahnung, woher das kommt. Egal, ich habe es genossen. Also, ich hatte einen Friseursalon, zu dem bin ich hingegangen und ich wusste, wenn ich bei der war, oh, die wird reden, da, die hat das und so. Und ich wollte einfach Entspannung. Und dann habe ich gebeten, also Jesus, wenn ich entspannen soll, dann schenkt mir, dass ich jemand habe, der gerade heute nicht so in Redelaune ist, und wenn ich aber das Zeugnis des Evangeliums weitergeben soll, gib mir die Gelegenheit. Ich hätte es nicht beten sollen. Aber ich habe es getan, weil ich Jesus liebe. Hey, die Frau hat mich ausgequetscht. Alles wissen wollen, was ich mache, was ich beruflich mache. Was soll ich sagen? Ja, predige das Wort. Wie? Wirklich? Aber ich bin auch Gläubig, nee, ich bin Katholik oder so. Was willst du machen? Du kannst nicht schweigen. Eine Steilvorlage nach der anderen. Eine Frage nach der anderen. Ich wollte nicht, aber ich musste, wie Jona. Ich wollte im Bauch, nicht Fische, im Boot liegen. Aber die kommen und sagen, erzähl mir, von welchem Gott kommst du? So war das. Also muss ich erzählen. Am Ende sogar eingeladen, Gottesdienst. Ist nicht gekommen. Hätte ich gesagt, das sind ganz viele Leute, denen man auch Haare schneiden kann. Vielleicht dann. Aber es ist ja nicht der Grund zu kommen. Wenn wir den Herrn bitten, und er wird geben, und ich bin mir sicher, eins ums andere Mal, und er weiß auch, wird auch schenken, dass wir einfach ruhig sein können. Sein dürfen auch. Diese Last müssen wir nicht tragen. Wir können keine Menschen bekehren, wir können nicht in die Herzen hineinschauen. Er schon. Und wir dürfen das auch alles ihm abgeben. Wir leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Und immer wieder betone ich das, in einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn. Warum kommt man zu mir und fragt, Wille, was soll ich tun? Wenn ich meinen Herrn fragen kann, Herr, was soll ich tun? Wenn er sagt, geh zum Wille, dann ist er okay. Aber wenn er sagt, mach das, dann ist doch auch gut. Spare ich mir den Weg und das Gerede mit ihm. Lass mich das noch kurz zu Ende lesen. Vers 16. Bei all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wie gut ist das denn? Alle feurigen Pfeile auslöschen. Das heißt, da kommt ein Angriff nach dem anderen. Und der Punkt ist ja der, da stehen sie, schießen sie und das kommt von da und du musst so, gell? Und dann musst du auch so und so. Wahrscheinlich kennt ihr das. Jetzt hast du das Gefühl, jetzt die Seite habe ich. Und auf einmal, zack, im Bein. Und dann hast du gerade das und dann denkst du, jetzt bin ich fest. Auf einmal, zack, im Rücken. Wenn ich meinen geistlichen Kampf kämpfe und so in meinen fleischlichen, weltlichen Begierden gerade das Gefühl habe, Oberwasser zu haben, dann schlägt es da ein, wo ich es nicht erwarte, in der Gemeinde. Läuft es in der Gemeinde gut, wo ich denke, das ist gerade Frieden und gut, schlägt es da ein, wo ich nicht erwarte, in der Familie. Läuft es in der Familie gut, schlägt es da, wo ich, in der Wirtschaft, Pandemie. Die Angriffe sind so vielfältig. Bei allem brauchen wir was? Schild des Glaubens. Wir überwinden durch Glauben, nicht durch Werke. Wir überwinden durch Glauben, nicht durchs Gesetz. Durch den Glauben an den siegreichen, auferstandenen Herrn, der uns frei gemacht hat. Frei gemacht hat. Wir glauben daran. Und dann heißt es, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. Das ist gut, Kopf zu schützen. Ja, guter Helm muss das sein. Weil wenn der Kopf verletzt wird, dann bringen dir keine gesunden Beine, keine gesunden Hände, das war's. Das heißt, warum der Kopf? Es geht um die Gedanken. Was schützt dein Kopf? Was schützt dein Denken? Was schützt das Wichtigste? Helm des Heils, Rettung. Das ist, was du brauchst. Ich würde es anders sagen, Heilsgewissheit. Dass du sicher in Christus bist, das brauchst du, diese Gewissheit. Und das lass dir von niemand nehmen. Mit dem Schild des Glaubens wehre das ab, wenn die Angriffe kommen. Nee, das bist du nicht. Und schau mal, was du getan hast. Was? Guck mal, du hast gelogen. Oh, du hast gestohlen. Oh, du hast das. Guck mal, das Gesetz sagt doch das. Du musst es tun. Ja klar, musst du jetzt keine Tiere mehr opfern. Natürlich musst du jetzt brauchst keine rote Kuh oder den Tempel gibt es ja noch nicht und so weiter. Nein, wir wissen. Wir kennen die Wahrheit. Wir sind in der Wahrheit fest. Wir wissen, welche Gerechtigkeit wir in Christus Jesus haben. Wir kennen das Evangelium. Wir bezeugen dieses Evangelium. Übrigens, das ist ein Kampf in dem Bezeugen. Nicht nur haben, im Weitergeben. Und jetzt kommt es, was ich so mag. Also nicht nur den Helm des Heils anziehen und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes, das Gotteswort. Das ist dein Schwert. Alles andere ist was? Verteidigung. Das ist hier Angriff. Ich weiß, man sagt, das ist ein römisches Schwert, das ist ein Kurzschwert, das ist ein Verteidigungsschwert, kein Angriffsschwert. Ist mir egal, ob die Römer es so gebraucht haben oder nicht. Ich kann mich erinnern, eine bekannte Frau auf der Bühne, eine 1:1 Römerrüstung hingestellt und nach sie angezogen. Sehr beeindruckend. Aber Psychologie gepredigt. Du schaffst es, du kannst es. In der Macht, in der Kraft, Stärke heißt es. Des Herrn. Das Schwert in der Schrift, können wir lesen, das ist das Schwert, was aus dem Mund des einen Offenbarung kommt. Ja, das ist sein Wort. Mit diesem Wort schlägt er die Nationen, heißt das. Mit diesem Wort richtet er. Mit diesem Wort tötet er auch. Aber durch dieses Wort macht er auch lebendig. Aber wir kämpfen diesen Kampf. Wie? Nicht, was denkt ihr? Also wir denken so, nicht mit Traditionen, nicht mit eigenen Meinungen, nicht Überzeugungen, sondern das ist durch den Geist. Und nur er vermag, diese Wirkung zu haben, zu trennen Mark und Bein, dieses zweitschneidige Schwert. Der Geist vermag das zu trennen, was du nicht trennen kannst. Dinge auseinanderzubringen, die du nicht auseinanderbringen kannst. Das vermag nur der Geist. Also, das ist etwas, was nur das Wort Gottes tun kann, oder der Geist, und der benutzt das Wort Gottes. Also, benutzt das Wort Gottes. Das ist unsere Waffe. Sorry, Vers 1. Ja, nochmal geschafft. Ich habe es letztes Mal schon geschafft, ich habe es heute nochmal geschafft. Gehen wir zum Galaterbrief noch, damit wir das schon mal lesen. Und dann sage ich euch, was wir nächsten Mittwoch miteinander machen. Freue ich mich schon drauf. Bin auch schon fast vorbereitet dann, weil ich schon für heute eigentlich das schon eingeplant habe. Also, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und dann heißt es, steht nun fest, wackelt nicht. Wackelt nicht hin und her, von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei belasten. In dem Kontext ist diese Sklaverei, dieses Joch, das Gesetz. Denn da kämpft der Paulus gerade. Und wie er es macht, warum das wichtig ist, warum das gefährlich ist, warum mahnt er hier so? Ich verrate euch schon mal, er beginnt und sagt, siehe, ein unüblicher Beginn eines Satzes beim Apostel Paulus. Liebe Geschwister, wir kommen hier ab Vers 2, ab der nächsten Bibelstunde, zu einem für mich der schockierendsten und es hat gewaltige Tragweite, Auswirkung, eine wirkliche Warnung, wie es wir es selten in der Schrift haben. Also im Galaterbrief, das Schärfste, was Paulus formuliert hat, finden wir jetzt hier. Ihr könnt gern zu Hause mal einen Test machen. Sucht mal eine Predigt zu Galater 5, Vers 2 und folgende. Und ich meine nicht in einer Predigtreihe. Da muss man drüber. Auch das schafft man dann. Sucht mal eine Predigt von, ja, ich predige mal über Galater 5, Vers 2, folgende. Unter dem Thema, wenn Christus nichts mehr nützt. Wisst ihr, dass es sowas gibt, dass Christus nichts nützt? Das ist voll befremdlich für unsere Ohren. Christus nützt doch immer. Nein, die Schrift sagt, es gibt etwas, dann nützt Christus dir nichts. Wann nützt Christus dir nichts? Das Wort Gottes nützt dir nichts. Das darfst du nicht sagen. Doch, wann nützt es dir nichts? Christus nützt dir nichts. Das kannst du nicht sagen. Wann? Es gibt etwas, was Christus dir, dann nützt er dir nichts. Ihr wisst schon was, gell? Das sind halt die viele Jahre Vorarbeit. Ihr seid nicht schockiert, das ist schön. Ich bin mir sicher, ich habe vor, diese Predigt Sonntagabends, vormittags bin ich bei uns, dann bin ich unterwegs, woanders zu halten. Und so würde ich meine Predigt nennen. Wenn Christus dir nichts nützt. Bin gespannt, wie Sie reagieren. Ich habe sogar vorgenommen, zum ersten Mal mit der Überschrift zu beginnen und noch nicht den Bibeltext zu sagen. Einfach mal schockieren. und dann schauen, was der Herr tut. Wir schauen uns an, warum Paulus wirklich diesen Kampf und diese Mahnung ausspricht, warum es wichtig ist, diesen Kampf zu kämpfen, weil sonst man an dem Punkt ist, dann nützt Christus dir und mir nichts. Und das will doch keiner, oder? Wir brauchen ihn. Ich möchte beten und dir danken, Jesus, vom ganzen Herzen für dieses Evangelium, dass du und deine Kraft und dein Erlösungswerk alles ist, was wir brauchen. Du hast uns alles gegeben, die ganze Waffenrüstung, und gibst uns den Auftrag, festzustehen und diesen guten Kampf zu kämpfen. Und das ist mein Wunsch für mich und für meine Geschwister. Herr, mach uns tüchtig für diesen Kampf, dass wir wirklich stehen bleiben bis zum Ende und auch so sagen können, wir haben einen guten Kampf gekämpft und wir haben das Evangelium bewahrt, wir haben dich bewahrt und erwarten diese Siegeskrone, in die du uns schenkst, aus Gnade, aus Glauben. Danke dafür. Segne die Hörenden, segne die Glaubenden und mach uns fest in dieser Wahrheit, in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, ab nach Hause. Jetzt könnt ihr schauen, ob ihr noch was mitbekommt. Ja. Ansonsten viel Spaß. Kommt nach Hause und bis Sonntag dann.